Morgens in Paris zum Bahnhof. Immer dies ein wunderbarer Anblick, wenn eine Stadt erwacht. Dieser Aufbruch von hunderttausenden Menschen aus ihren unsichtbaren Schlafhöhlen in die Straßen. Herrlich, wenn eine Stadt in Bewegung gerät, so wie eine Lokomotive sich in Gang setzt. Die erste Drehung des Rades noch langsam und schwer und stöhnend. Dann rascher und rascher und plötzlich ist die normale Geschwindigkeit erreicht. Der Rhythmus des Laufes so voll und hitzig, dass man ihn innerlich nicht mehr spürt. Häfen und Bahnhöfe. Sie sind meine Leidenschaft. Stundenlang kann ich vor ihnen stehen und warten, bis eine neue brausende Welle mit Menschen und Waren die schon zerflutete überrollt. Ich liebe die Zeichen, die geheimnisvollen von Stunde und Fahrt, die Schreie und Geräusche, bunt und dumpf, die deutsam ineinander klingen. Jeder Bahnhof ist anders. Jeder reißt eine neue Ferne in sich hinein. Jeder Hafen, jedes Schiff bringt eine neue Fracht. Sie sind die Welt in unseren Städten, die Vielfalt in unserem täglichen Tag.
Mit diesen Worten beschreibt der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig am 27. September 1924 den Beginn seiner Reise von Paris nach London. Auch wenn Zweigs Reiseerlebnis fast 100 Jahre zurückliegt, machen seine Worte die Magie des Zugfahrens erfahrbar. Und genau darum soll es in unserem heutigen Gespräch gehen. Gemeinsam mit unserem Gast möchten wir nicht nur über die Faszination des Reisens auf Gleisen sprechen, sondern auch, wie man seine persönlichen Reiseerlebnisse teilt. Unser Gast ist darin nämlich Expertin. Stefanie Forsch ist selbstständige Social-Media-Expertin und betreibt seit 2015 erfolgreich den Reiseblog Reiselife. Dort dreht sich alles um die perfekte Bahnreise. Steffi gibt als selbsternanntes Zugfräulein ihren LeserInnen Auskunft über die schönsten Bahnstrecken Europas. Egal ob eine Zugfahrt von Deutschland nach Nizza oder eine Zugrundreise durch Norwegen, auf ihrem Blog finden Reisewütige gleichermaßen Inspiration und Tipps für die optimale Reise. Wir, das sind Paul und ich, sprechen mit Steffi über den Traumberuf vieler. Wir sprechen über Affiliate-Links, Nachhaltigkeit, analoge Notizbücher und die Auswirkungen der Corona-Krise auf ihre Arbeit. Steffi ist dabei sehr offen und gibt uns einen umfassenden Einblick in die Reiseblogosphäre. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu unserem Gespräch. Schön, dass du in unserer virtuellen Bahnhofshalle angekommen bist.
Nimmt man nicht eine Reise ganz anders wahr, wenn man sie mit dem Zug bestreitet? Kommt man anders in der Stadt an, wenn man erstmal am Bahnhof ist?
Ja, also definitiv. Das ist ja eigentlich schon die Zugreise an sich. Das ist ja ganz anders als beim Fliegen, weil man ja die ganze Zeit, man schaut ja aus dem Fenster, man nähert sich ja langsam seinem Ziel an, man merkt, wie sich Landschaften verändern, wie Städte ganz anders aussehen und man wird eigentlich so auf so einer Zugreise ja langsam irgendwie an sein Ziel geführt und wenn man dann tatsächlich irgendwie aussteigt und dann dieses Wuselige hat, hektische Menschen, die vielleicht irgendwo hin müssen, Menschen, die sich freuen, dass sie am Ziel angekommen sind, das ist schon immer ein ganz besonderer Moment, auch für mich. Manchmal natürlich auch ein überfordernder Moment, weil auf einmal alles so auf einen einprasselt. Vorher im Zug war es vielleicht ganz ruhig und entspannt und auf einmal, bam, bricht praktisch so ein bisschen diese Welt auf einen hinein. Aber das ist auf jeden Fall immer ein sehr besonderer Moment, die Ankunft. Ja, definitiv.
Viele Leute steigen dann ja aus, rasen irgendwo hin, sind gestresst. Hast du denn dadurch, dass du eine Faszination dafür hast, nochmal quasi eine andere Ebene, dass du das immer von außen betrachtest?
Ja, das ergibt sich allein, glaube ich, schon dadurch, weil ich halt darüber blogge. Also ich glaube, dass ein normaler Reisender, der guckt einfach nur, wie komme ich jetzt an mein Ziel, wo muss ich jetzt hin, wo geht es jetzt hier eigentlich zur U-Bahn oder zum Bus? Und natürlich nehme ich das ganz anders wahr und möchte ja auch über meine Zugreisen im Nachgang dann immer schreiben. Deshalb nehme ich mir da natürlich auch ganz anders Zeit. Also auch bei der Ankunft, dann mache ich noch Fotos zum Beispiel vom Zug oder nehme kurze Videosequenzen auf oder mache für Instagram natürlich irgendwie eine Story fertig, dass ich jetzt angekommen bin. Also ich versuche das ja dann auch über Social Media entsprechend zu begleiten und das ist ja auch ein Part, um einfach meine Leser auch mitzunehmen. Und deshalb allein ist das für mich, passiert das für mich schon auf einer ganz anderen Ebene, definitiv.
Ja. Machst du die Fotos alle selbst?
Ich würde sagen, zu 95%, ja. Also es gibt nur manchmal, wenn ich einen Artikel schreibe, dass mir dann irgendwie kommt ab und an mal die Situation vor, dass ich dann merke, wieso habe ich jetzt davon kein Foto gemacht? Das brauche ich doch jetzt. Also das passiert auch ab und an mal und dann greift man, wenn es möglich ist, vielleicht auch mal irgendwie auf ein Foto von Pixabay zurück, weil man dann halt irgendwie gerade keine andere Möglichkeit hat und nicht nochmal schnell hin kann, um das irgendwie nachzuholen, das Foto. Aber ansonsten schaue ich wirklich, dass ich meine Fotos auch immer selbst mache, ja.
Ja.
Das heißt, du reist auch mit viel Equipment oder?
Ich glaube, das ist auch so ein Mythos, also von früher noch, wo dann alle Blogger mit einer großen Kamera irgendwie durch die Gegend gereist sind. Ganz ehrlich, ich habe mein iPhone dabei. Guck da natürlich auch immer, dass ich irgendwie auf dem neuesten Stand der Technik bin, um gute Bilder und Videos machen zu können. Für das, was man als Reiseblogger zum Beispiel macht, reicht ein iPhone, ein neueres iPhone, einfach auch nicht aus. Ich brauche da keine riesigen Kameras mehr. Das ist einfach gar nicht mehr nötig. Von daher ist mein Gepäck doch relativ überschaubar, was die Technik angeht, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Das heißt auch kein altmodisches Notizbuch mehr.
Genau, also das mache ich dann wirklich irgendwie in den Notizen im iPhone, dass ich mir das dann immer, wenn ich mal eine Minute Zeit habe oder ich irgendwo was essen bin oder so, dann schreibe ich mir immer schon mal die gröbsten Sachen runter, weil man vergisst ja auch immer viel ganz schnell.
Du sagst, du schaust dann gerne aus dem Fenster, also ist für dich dann so, was mit dir passiert während der Reise oder geht es auch darum, andere kennenzulernen, in Gruppen zu reisen?
Also in Gruppenreisen, das mache ich tatsächlich als Reisebloggerin weniger, weil ich einfach, wenn ich unterwegs bin, einen ganz anderen Fokus habe. Mir würden dann auch, wenn ich jetzt Freunde oder Familie mitnehme, ehrlich gesagt, würden die mir auch ein bisschen leid tun, weil ich ganz anders unterwegs bin. Also ich sitze dann nicht irgendwie 6 Stunden auf meinem Platz, quatsche und spiele irgendwie Spiele, sondern ich bin dann im Zug unterwegs. Ich versuche, die unterschiedlichen Abteile zu fotografieren. Ich versuche, Bilder nach draußen von der Landschaft zu machen. Ich mache mir Notizen dazu, was gibt es in diesem Zug, was war gut, was war schlecht, wie sind die sanitären Einrichtungen. Also mein Kopf ist dann einfach auch so voll mit Sachen, die ich für mich mitnehmen möchte, dass ich tatsächlich schaue, dass ich möglichst immer alleine reise, weil ich dann einfach ja besser für mich aufnehmen und wahrnehmen kann. Und natürlich ergeben sich auch in Zügen immer wieder Gespräche und Bekanntschaften, gerade wenn man irgendwie so in Abteilen reist und dann sind da irgendwie noch 1, 2 andere Leute. Natürlich kommt man auch mit denen ins Gespräch und es ist auch immer super spannend zu erfahren, ja, welche, die dann wirklich auch einen Europatrip machen und irgendwie schon seit 2, 3 Monaten mit dem Zug unterwegs sind.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist deine Reisebegeisterung und vielleicht in dem Zuge auch Annäherung ans Bloggen ja auch durch eine längere Weltreise entstanden, richtig?
Genau. Also ich muss gestehen, dass ich früher, also ich bin jetzt 39 und ich bin früher eigentlich überhaupt nur sehr selten gereist und mich hat dieses Thema komischerweise gar nicht so interessiert und das kam eigentlich erst aus einem beruflichen Kontext heraus, weil ich mich irgendwann so gefragt habe, nachdem man so eine bestimmte, ja, sagen wir mal, Treppe aufgestiegen ist, auch beruflich so, dieser klassische Gedanke kommt, war es das jetzt eigentlich? Also sieht so jetzt mein restliches Leben aus? Und da entstand einfach dieser Wunsch, dann irgendwann sich eine Auszeit zu nehmen und das tatsächlich auch zum Reisen zu nutzen. Und das war dann eigentlich so ein Auslöser. Also ich war dann damals 5 Monate unterwegs auf der ganzen Welt, habe viele Länder gesehen und danach war einfach Reisen eine wahnsinnig große Leidenschaft von mir. Und ich habe dann in dem Zuge tatsächlich auch den Reiseblog gegründet. Und habe erste Artikel geschrieben und es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Dann war ich im Job aber wieder relativ viel eingebunden, sodass das dann erstmal wieder ein bisschen brach lag. Ich weiß noch irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau wieso, aber bin ich dann in eine Zugreise gestartet nach Tschechien und habe dort eine Zugrundreise gemacht. Und das war dann eigentlich so mein Auslöser. Da hat es dann irgendwie Klick gemacht. Ich bin schon immer gerne Zug gefahren, auch in Deutschland. Aber das war dann ein Gamechanger, wo ich dann gemerkt habe, darum soll es auf meinem Blog gehen, weil Zugreisen einfach eine ganz andere Art des Reisens ist. Mir so viel Spaß gemacht hat und das dann einfach Themenschwerpunkt wurde und sich das dann so tatsächlich peu à peu weiterentwickelt.
Das war dann wirklich einfach, weil dieses Erlebnis so ergreifend war? Oder hattest du schon vorher, hattest du auch schon vorher so überlegt, wo setze ich so meinen Schwerpunkt? Was könnte meine Nische, mein Ding sein?
Ja, das ist natürlich ein Gedanke, der bei Reisebloggern immer mitspielt. Also gerade in der heutigen Zeit, sag ich mal, wenn man da nicht einen Schwerpunkt findet oder eine Nische, dann ist es eigentlich nicht mehr möglich, tatsächlich einen erfolgreichen Reiseblog aufzubauen. Es sei denn, man ist irgendwie so eine außergewöhnliche Persönlichkeit, dass man dadurch tatsächlich dann irgendwie so ein bisschen in den Fokus gerät. Und ja, ich hatte mir natürlich schon immer so ein bisschen Gedanken gemacht, wo könnte ich einen Schwerpunkt setzen, wobei das damals vor vielen Jahren noch nicht ganz so akut war. Und dann hat es die Zeit aber einfach gebracht. Also das war nicht so, dass ich jetzt los bin und gesagt habe, mal gucken, ob das Zugreisen ein Schwerpunkt wird, sondern dieser Schwerpunkt hat mich einfach gefunden. Viele denken auch immer, dass das aus so einem Nachhaltigkeitsgedanken heraus entstanden ist. Aber das war tatsächlich einfach gar nicht der Fall, sondern es ist wirklich einfach die Leidenschaft für das Zugreisen. Das ist natürlich ein toller, positiver Nebeneffekt, dieser Nachhaltigkeitsaspekt, aber ist tatsächlich nie die Grundlage für den Zugreiseblock gewesen.
Und wenn man jetzt nochmal zurückkommen würde zu diesem Ursprung, wenn du sagst, ja, in diesen 5 Monaten, du das Bedürfnis hattest, deine Erlebnisse auch in Worte zu fassen, dann hast du schon damals den Blog geführt oder hast du erst danach im Gespräch mit Familie, Freunden gemerkt, dass es was ist, was du gerne vermitteln möchtest, dass du deine Erinnerung teilen möchtest? Oder war das erst danach, dass es in Gang gesetzt wurde?
Also das kam tatsächlich erst danach. Vor und während dieser Weltreise, der 5-monatigen, war Bloggen gar kein Thema für mich. Da gab es auch, glaube ich, noch gar nicht so viele Reiseblogger. Also da gab es vielleicht eine Handvoll, die das bis dato dann schon irgendwie gemacht hatten. Ich weiß gar nicht mehr genau, was dann eigentlich der Auslöser konkret dafür war, diesen Reiseblog zu gründen. Ich glaube, weil ich mich auch viel informiert hatte damals über so Reiseblogs für meine Reise und dann einfach im Nachgang dieser Wunsch da war, das halt auch niederzuschreiben, vielleicht auch so ein bisschen als, es soll nicht in Vergessenheit geraten. Und auch jetzt gibt es immer mal noch so Momente, wo ich diese Artikel aufmache von damals und rüberlese und so denke, ach ja, krass, wie das war oder was ich da erlebt habe und so. Es ist halt auch schön, das so für sich festzuhalten. Also das jetzt irgendwie so wirklich professionell aufzuziehen, das stand am Anfang gar nicht so sehr im Fokus.
Du hast von den normalen Reisenden gesprochen, wo auch nochmal deutlich wird, dass du so eine, auch wenn du reist, vielleicht sowas wie eine Brille auf hast. Das heißt, du reist anders, sicherlich ein normaler Reisender es tun würde. Ja. Kannst du das nochmal genau beschreiben? Also du hast am Anfang schon gesagt, du schaust dir auch in den Zügen die sanitären Anlagen an, du fotografierst. Gibt es da bestimmte Punkte oder wie so eine Checkliste, die du vielleicht auch abarbeitest, um deiner Community einen umfassenden Einblick zu geben?
Ja, ich plane meine Reisen vorher schon sehr akribisch. Also das ist, glaube ich, was auch so ein Unterschied ist zu jemandem, der einfach sagt, ich mache jetzt mal einen Trip und setze mich jetzt in den Zug und fahre irgendwo hin und gucke mir eine Stadt an und lass mich treiben, sondern ich gehe da sehr durchdacht dran. Also das geht wirklich so weit, dass ich, wenn ich merke, ein Land liegt gerade im Trend, lässt sich mit dem Zug bereisen, dann wirklich anfange auch Keywords zu recherchieren. Welche haben über Google zum Beispiel hohe Nachfragen, aber werden wenig bedient? Wo könnte ich mich bei Google gut platzieren? Und richte darauf tatsächlich teilweise auch meine Reise aus. Also, dass ich ganz bestimmte Strecken zurücklege, dass ich mir vor Ort ganz bestimmte Sachen angucke, weil ich halt einfach merke, da ist ein Interesse da. Ich habe auch auf Facebook eine Facebook-Gruppe, wo es nur um das Thema Zugreisen geht, wo ich auch manchmal so einfach Umfragen reinstelle. Welches Land interessiert euch am meisten? Oder auf welche Probleme stößt ihr am meisten beim Zugreisen, wo ich dann auch wirklich mir einen Fokus dann raussuchen kann oder weiß, in welche Richtung muss ich mich noch mehr entwickeln, wo es einfach noch mehr Input gebraucht. Da gehe ich wirklich schon in der Reiseplanung sehr konkret ran. Ich habe auch meistens, wenn ich irgendwie so 4-5 Tage unterwegs bin, wirklich selten mal einen Tag, wo ich sage, und jetzt lasse ich mich einfach mal treiben und gucke, was so passiert, sondern ich habe tatsächlich oft eine relativ strenge Agenda, die ich auch durchziehe, weil ich einfach weiß, was ich danach für Content veröffentlichen möchte, da entsprechend auch tief drüber berichten möchte, weil was man ja auch oft sieht, sind so Blogger, die vielleicht auch recht allgemein immer nur schreiben, die, wenn sie einen Tag in einer Stadt waren, dann einen Bericht über eine Stadt schreiben zum Beispiel. Da hat man sich dann vielleicht 4, 5, 6 Sachen angeguckt, ganz plakativ in Paris den Eiffelturm, die Champs-Élysées und vielleicht noch ein paar andere Sachen, die sich eigentlich jeder anguckt. Und dann gibt es irgendwie einen recht oberflächlichen Artikel. Ich habe aber schnell auch für mich gemerkt, dass es einfach Sinn macht, sich länger an einem Ort aufzuhalten und wirklich auch tief einzusteigen, um so umfassend und detailliert berichten zu können. Ich merke einfach, dass mir das durchaus bessere Google-Platzierungen bringt, weil einfach der Mehrwert dann für den Leser deutlich größer ist. Ja, so ist das schon eine recht professionelle Angelegenheit und natürlich spielt auch Social Media immer eine große Rolle. Das nimmt auch viel Zeit vor Ort ein, tatsächlich auf Instagram zum Beispiel die User mitzunehmen. Das ist ein relativ großer Zeitbatzen, wenn man dann den Tag über auch mit Stories auf Instagram gestaltet. Da sind halt locker auch mal 1-2 Stunden vom Arbeitstag oder vom Tag insgesamt weg. Das ist auf jeden Fall eine andere Art und ich gehe da auch mit einer ganz anderen Brille ran, wie du schon meintest.
Da habe ich nochmal nachgefragt, weil das irgendwie das Reisen und die Suchmaschinenoptimierung so zusammenbringt. Wie hast du so über die Jahre erkannt oder gelernt oder kann man das sich wirklich aneignen, welche Inhalte jetzt gut ankommen, welche Inszenierungen, welche Art der Verbreitung, welche Art der Vermarktung, welche Art der Inhalte gerade vielleicht auch auf unterschiedlichen Kanälen anders gesetzt werden?
Also es ist tatsächlich bei mir alles Learning by Doing gewesen. Das ist ein Entwicklungsprozess und ich weiß nicht mehr genau, wie ich dann damals auch auf dieses Thema zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung gestoßen bin. Irgendwann kommt man automatisch als Blogger drauf, weil man will ja natürlich auch Sichtbarkeit erreichen. Ja. Und Sichtbarkeit erreicht man nur, indem man halt seine Inhalte für Google optimiert. Und ich bin dann einfach, ich habe das erste Mal was von SEO gehört und dachte so, okay, ja, spannend, interessant. Und habe einfach wahnsinnig viel drüber gelesen. Habe, glaube ich, auch irgendwie mal ein Online-Webinar irgendwie dazu gemacht. Es war tatsächlich ein stetiger Entwicklungsprozess, der auch aktuell immer noch relevant ist. Also gerade Google verändert ja auch sehr, sehr oft seinen Algorithmus im Hintergrund. Da gibt es ja auch ständig Anpassungen. Jetzt muss man wieder so und so schreiben. Jetzt hat man festgestellt, dass der User vorwiegend oder vermehrt konkrete Fragen in die Suchmaschine eingibt. Gar nicht mehr nur Wörter, sondern richtige Fragen. Also versucht man jetzt als Blogger auch diese Fragen in seinen Blogartikeln mit abzubilden und wirklich auszuschreiben, auch als Frage. Ja, auch eine ständige Veränderung. Und da ist der Lernprozess eigentlich nie abgeschlossen. Da muss man aber schon auch einen Wille mitbringen, sich damit auseinanderzusetzen. Mir persönlich, ich mag dieses Thema sehr gerne, mir macht das Spaß. Aber für jeden, dem das zu komplex ist oder der da keine Freude dran hat, der wird es schwer haben, mit einer eigenen Webseite oder mit einem eigenen Blog irgendwie tatsächlich auch erfolgreich. Für mich ist es ja schon wichtig, man merkt halt einfach, Geld verdient man nur mit denen Artikeln, bei denen man wenigstens auf Seite 1 bei Google rankt. Alles andere ist schon fast vergebene Liebesmüh. Mhm. Und man kommt nur auf Seite 1 bei Google, wenn man eine sehr gute Suchmaschinenoptimierung macht. Nur dann wird der Artikel auch geklickt und nur dann erzielt man halt, wenn zum Beispiel jemand ein Hotel über meine Webseite bucht oder ein Bahnticket oder so, dann mache ich das ja über Affiliate und bekomme natürlich dann auch eine kleine Provision. Und das merkt man halt ganz deutlich, das ist hauptsächlich der Fall bei den Artikeln, die auf Seite 1 bei Google ranken. Und
also auf Pinterest bist du ja, da bist du ja, glaube ich, besonders vorne dabei auch. Werden ja auch ganz andere Art von Bildern vielleicht gefragt als jetzt in der Facebook-Gruppe oder ganz andere Inhalte.
Ja.
Sind das ganz unterschiedliche User, die das irgendwie mitbekommen? Oder ist das so eine Gruppe, die alle dir folgen? Oder?
Zwischen den einzelnen Kanälen, wie jetzt so Pinterest, Facebook-Gruppe, Instagram, das sind schon auch teils unterschiedliche Zielgruppen, würde ich nicht sagen, aber unterschiedliche Leute schon.
Ja.
Ich würde mal sagen, dass ich auf Instagram und Facebook ist ein viel, viel engerer Bezug zu meiner Community und zu meinen Lesern. Also gerade auf Instagram, wo man ja dann auch sehr viel persönlich in Erscheinung tritt, wenn man irgendwie Stories macht oder auch mal an Fotos postet. Das ist ein ganz anderes Verhältnis dann zu den Leuten, die einem da folgen. Da findet auch Kommunikation statt, da werden Fragen gestellt, so wie auch in meiner Facebook-Gruppe das der Fall ist. Das ist zum Beispiel bei Pinterest gar nicht so, weil Pinterest auch kein soziales Medium ist, sondern ähnlich wie Google eine Suchmaschine. Das heißt, das ist halt nur keine Suchmaschine für Text, sondern eine Suchmaschine für Bilder. Da liegt dann auch tatsächlich schon der Fokus, nämlich dass man auf Pinterest schaut, dass man überwiegend auch einfach wahnsinnig schöne Bilder veröffentlicht, die als Inspiration dienen dann für die einzelnen User, die diese Plattform nutzen, die ich im Zweifel aber überhaupt nicht kenne. Und ich habe auch keinen Bezug zu den Leuten. Ja, also das sind für mich in Anführungsstrichen fremde Menschen. Die suchen halt irgendwas, kommen dann auf meinen Pin, klicken drauf und landen auf meiner Webseite. Aber eine wirkliche Kommunikation oder ein Austausch findet mit diesen Leuten tatsächlich nicht statt. Also von daher ist da schon auch ein großer Unterschied zwischen den einzelnen Plattformen, die man da so nutzt. Und man muss sich da auch immer gut drauf einstellen. Also man muss da auch in der Lage sein, dann tatsächlich auch so zu switchen und zu sagen, okay, Pinterest ist jetzt halt so eher anonymer, dann habe ich halt Instagram, da muss ich dann auch mal was von mir preisgeben und auch mal persönlich werden, weil das halt nun mal dort einfach so viel besser ankommt, weil der Bezug zum Menschen einfach viel stärker ist. Ja, das ist schon, unterscheiden sich stark voneinander die einzelnen Plattformen.
Da würde ich auch nochmal nachfragen wollen, dieses Schlagwort, worüber wir auch viel gesprochen haben, war Authentizität.
Ja.
Das ist ein schwieriges Wort auf allen Ebenen sozusagen. Wie viel gibst du preis und wie entscheidest du auch persönlich, wie viel du von dir selbst in dem Umfang, wie du schon gesagt hast, jedes Netzwerk oder jede Plattform erfordert eine andere Darstellung der Reise. Wie entscheidest du, wie viel du preisgibst, wie viel, um so eine Balance zu finden zwischen authentisch und gleichzeitig eben bestimmten Bildern und einfach nur reproduzieren, statt in die Tiefe zu gehen und etwas Neues zu zeigen.
Also tatsächlich, das ist das hauptsächlich ein Thema für mich bei Instagram. Dieses persönlich werden oder wie viel gibt man von sich preis? Ich würde tatsächlich eher gern noch mehr Persönliches von mir preisgeben. Ich bin aber vom Naturell her ein eher, sachlicher Typ. Und es ist eher so, dass es mir tatsächlich schwerfällt, so persönlich zu werden. Also es gibt ja so Menschen einfach, denen liegt das Herz auf der Zunge und die können in die Kamera weinen und ihr Leid mitteilen. Und das ist zum Beispiel was mir so überhaupt nicht liegt. Aber natürlich weiß auch jeder Blogger oder überhaupt jeder, der irgendwie auf Instagram mit dabei ist oder erfolgreich dort ist, je persönlicher man ist und je mehr man den Zuschauer auch in sein Leben hineinlässt, umso erfolgreicher wird man vermutlich sein. Ich habe dann aber irgendwann auch für mich gesagt, okay, ich mache mir da auch keinen Stress, bin halt dann einfach so, wie ich bin. Und viele schätzen auch meine eher sachliche, informative Art total. Und damit habe ich mich jetzt auch so arrangiert und versuche aber natürlich trotzdem auch, gerade wenn ich unterwegs bin, auch durchaus persönlicher zu werden und halt auch an Gefühlen, Emotionen teilhaben zu lassen. Habe aber für mich auch entschieden, dass ich das nur mache, wenn ich auf Reisen bin. Also was ich nicht machen möchte, ist irgendwie meine Fans dort tatsächlich so in meinem täglichen Alltag ständig mitzunehmen. Da habe ich einfach irgendwie auch für mich einen anderen Anspruch, weil ich einfach einen gewissen Mehrwert liefern möchte. Deshalb nehme ich meine Zuschauer tatsächlich eher mit, wenn ich konkret auf Reisen bin. Dafür dann meistens sehr intensiv. Also da bin ich dann auch wirklich jeden Tag in den Insta-Stories zu sehen. Poste da auch sehr viel, das mache ich schon. Aber ja, das muss letztlich jeder für sich allein entscheiden. Und es gibt ja auch trotzdem erfolgreiche Reiseblogger, die jeden Tag in den Stories aktiv sind und trotzdem relativ neutral erzählen. Und wo man jetzt auch nicht so viel aus denen ihrem persönlichen Leben weiß, aber mir wäre das einfach zu viel. Ich kann nicht jeden Tag 1-2 Stunden auf Instagram online sein. Das weiß ich nicht. Das wäre nichts für mich.
Sehr nachvollziehbar in meinen Augen. Aber dieses gemeinsame Live vor Ort sein hat ja nochmal durch Instagram Stories und Reels eine immense Bedeutung erlangt. Und wir haben auch gesehen, dass du auf deinem Blog entsprechend auch einen Countdown eingerichtet hast, der dann die Vorfreude auf deine nächste Reise schürt und mit Instagram verlinkt ist. Kannst du als Bloggerin, die ja vertraut ist mit den Tools der sozialen Medien, inzwischen auch schon gewisse Trends antizipieren oder ist es wirklich stets ein Learning by Doing?
Also man muss schon auch bei den einzelnen Kanälen, egal ob das jetzt Instagram ist, Facebook oder Pinterest, das verändert sich ja ständig ganz viel und jede Plattform bringt ständig auch eigene neue Formate raus. Auf Instagram kamen dann irgendwann die Reels, die irgendwie eine große Rolle jetzt ja immer mehr spielen. Auf Pinterest sind es die Idea Pins und man muss sich da schon auf dem Laufenden halten und man muss vor allem auch offen sein, das alles auszuprobieren. Da merkt man bei vielen Sachen am Anfang, dass man vielleicht auch in so einen kleinen Widerstand erstmal geht, was durchaus ja auch menschlich ist. Aber trotzdem muss man da sehr schnell auch über seinen Schatten springen können und gewillt sein, auch neue Dinge auszuprobieren, auch wenn man erstmal vielleicht sich nicht ganz so wohl dabei fühlt, um einfach zu gucken, ist das was für mich oder wie kommt es auch tatsächlich bei den Usern an? Es gibt aber auch so Plattformen wie zum Beispiel TikTok, wo ich dann einfach gesagt habe, nee, ich kann auch nicht überall dabei sein, weil das sind nun mal einfach auch alles große Zeitfresser. Ich habe mich dann einfach auf diese drei Plattformen, erstmal Instagram, Facebook, Pinterest konzentriert, aber blende erstmal alles andere aus. Also das ist schon, gerade wenn man das allein macht, so ein Reiseblog, muss man schon ganz stark fokussieren können. Also man muss in der Lage sein, sehr klare Prioritäten zu setzen, weil man sich unheimlich schnell verzetteln kann, weil einfach 1000 Sachen um einen herum passieren. Man kann einfach nicht überall dabei sein. Und ich merke das auch immer wieder bei Bloggern, wenn die das nicht können, sich fokussieren, dass die gerade auch diesen Aspekt der Monetarisierung, also dass dem Blog tatsächlich auch zu einem finanzielle Einnahmen daraus zu generieren, dass das diesen Bloggern meistens nur sehr, sehr schwer bis gar nicht gelingt, weil man einfach da seine Kapazitäten natürlich auch bündeln muss und Teil meiner Zeit darin investiert, Affiliate-Links zu platzieren, zu recherchieren, wo könnte ich Einnahmen generieren. Und dann war mir halt TikTok erstmal egal, weil ich wusste, das bringt mir jetzt im Zweifel halt auch erstmal keine Einnahmen. Also da muss man schon auch strategisch wirtschaftlich auch denken können, damit man da auch mittellangfristig wirklich Erfolg mit haben kann.
wenn du Lust hast, könnten wir jetzt eine Schnellfragerunde machen.
Ja.
Wir haben so ein paar Fragen vorbereitet. Ja, kannst du einfach entweder oder.
Ja, ist so.
Genau. Also, die erste wäre Fliegen oder Zugfahrt?
Ja, Zugfahrt.
Harzer Brockenbahn oder Transsibirische Eisenbahn?
Oh, Transsibirische Eisenbahn.
Instagram oder Facebook?
Instagram.
Instagram oder Pinterest?
Oh, Pinterest ist eine ganz, ganz große Leidenschaft von mir. Das ist jetzt echt schwer. Pinterest.
Reisetagebuch, wenn du eins hast, analog oder digital?
Ich habe keins. Also mein Blog ist mein digitales Reisetagebuch. Jetzt letztlich irgendwo auch.
Agatha Christie oder DB Mobil?
Agatha Christie.
Spontanes Abenteuer oder durchgetaktete Reise?
Eine durchgetaktete Reise.
Google Maps oder analoge Straße?
Google Maps. Mhm. Ohne Google Maps. Ich wüsste nicht, wie ich überleben kann.
Eisenbahnromantik oder Highspeed Train?
Eisenbahnromantik.
Und deine liebste Bahnstrecke?
Boah, meine liebste Bahnstrecke. Eine Strecke, die auf jeden Fall ganz, ganz toll ist, ist die von Rom nach Sizilien. Auf meinem Blog möchte ich einfach auch ja konkrete Routen vorstellen und einfach auch Inspiration geben, damit Menschen einfach auch mal so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, wo kann vielleicht auch einfach eine Flugreise durch eine Zugreise mal ersetzt werden. Und ich merke einfach, dass viele Menschen einfach deshalb nicht mit dem Zug fahren, weil sie davon nichts wissen. Sie wissen nicht, dass es diese Zugverbindung gibt, wo sie dieses Ticket buchen können. Sie trauen sich das nicht. Und das ist einfach dann meine Intention zu sagen, hey, du kannst das auch so und so machen und dann Feedback zu bekommen, boah, krass, wusste ich gar nicht und tolle Zugstrecke. Oder wenn ich dann einfach im Nachgang Feedback bekomme, dass Leute meine Zugreise 1:1 nachgereist sind und wie toll sie das fanden. Und das ist einfach wahnsinnig schön, da auch Inspiration zu geben, ohne dass man da den Zeigefinger hochhebt. Und ich glaube, auch nur so kann das Erfolg haben. Klar, es gibt im Moment eine relativ große Gruppe an Leuten, gerade durch Corona bedingt, die auf den Zug nur umsteigen, weil es einfacher ist, damit durchaus auch Grenzen zu überschreiten. Deshalb nutzen natürlich auch aktuell viele den Zug, um trotzdem irgendwie noch reisen zu können. Und diese Gruppe wird auch, denke ich, wenn das alles mal überstanden sein sollte, dann auch wieder wegfallen. Ich glaube nicht, dass die nachhaltig jetzt irgendwie auf das Zugreisen gekommen sind, sondern die werden sicherlich auch ein Stück weit in ihr altes Reiseverhalten wieder zurückkehren. Aber trotzdem gibt es auch eine große Gruppe, die gerade diesen Nachhaltigkeitsgedanken natürlich folgt. Und das merke ich schon sehr stark, dass eine immer stärker zunehmende Gruppe wird, die einfach sagt, nein, ich möchte nicht mit dem Flieger nach Wien, weil ich kann mich auch ganz einfach in den Zug setzen und bin in ein paar Stunden da. Das ist einfach 1000-mal besser für die Umwelt.
Ja, das ist ja auch jetzt nochmal in dem Kontext von Vermarktung und Orientierung an irgendwelchen Trends nochmal eine neue Sache, oder? Ist da, spielt das auch nochmal eine Rolle, dass du dann auch, obwohl das gar nicht jetzt ursprünglich deine Intention war, hier den nachhaltigen Aspekt und vielleicht auch den zukunftssicheren Aspekt daran noch mehr in den Vordergrund stellst?
Nee, also ich habe eigentlich nicht vor, tatsächlich auf meinem Blog diesen Nachhaltigkeitsgedanken da sehr stark zu implementieren. Ja. Wenn ich Interviews führe, dann spreche ich schon immer darüber, weil es einfach ein wichtiger Begleitaspekt ist. Aber auf meinem Blog, nein, da möchte ich tatsächlich eher Inspiration geben für mögliche Routen. Vermutlich keinen Artikel geben, 10 nachhaltige Gründe fürs Zugreisen.
Ich dachte einfach nur in dem Sinne von, das kommt jetzt immer mehr, dass man auch anders versucht zu reisen und dass man vielleicht auch das für die Google-Suche anpasst. Aber ja.
Ja, klar. Es gibt immer mal wieder so Aspekte wie nachhaltig reisen und so, dass man sich da irgendwie auch so ein bisschen dann entsprechend positionieren kann. Aber ich merke ja jetzt auch schon, die Konkurrenz wächst. Also dieses Thema Zugreisen wird immer präsenter. Wenn auch nicht vielleicht unbedingt unter den Reisebloggern, gibt es ja aber doch schon auch viele Portale. Also zum Beispiel nachtzugurlaub.de, was irgendwie vor einem halben Jahr oder Jahr online gegangen ist, wo sich Tim Euler aus Hamburg hat diese Plattform gegründet und sich zur Aufgabe gemacht, alle Nachtzugverbindungen, die so existieren, aufzulisten und da auch Inspirationen mit an die Hand zu geben, weil es so eine Art Plattform halt vorher auch noch nie gab und weil man ja bisher anders als beim Flugreisen, wo man ja irgendwie, keine Ahnung, macht man Skyscanner auf und dann sieht man alle möglichen Kombinationsmöglichkeiten. Sowas gibt es ja beim Zugreisen nicht. Also es gibt ja eigentlich keine übergeordnete Plattform, auf die ich gehen kann und sagen kann, und jetzt wirft der mir hier, wenn ich in Europa unterwegs sein will, alle möglichen Querverbindungen und Umsteigmöglichkeiten an. Das macht es natürlich auch nochmal sehr kompliziert. Ja, gerade auch dieses Thema Nachtzug, ja, das, da entsteht ja gerade so ein richtiger Boom. Die Österreicher sind ja da ganz, ganz stark und haben dieses Thema ja für sich erkannt, schicken ja irgendwie einen neuen Nachtzug nach dem anderen ins Rennen. Das ist halt eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, also abends in den Nachtzug zu steigen und morgens irgendwie, keine Ahnung, in Florenz aufzuwachen. Ja. Das ist einmalig schön, ja. Also ich glaube schon, dass das durchaus Erfolg haben kann.
Hm. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen und hoffe ich auch, denn das ist ja doch eine sehr romantische Art des Reisens.
Ja, aber es ist nicht immer nur romantisch. Gerade so Nachtzug fahren, je nachdem, mit wie vielen Leuten man dann halt in so einem Abteil ist, kann auch anstrengend sein. Aber es ist ein Abenteuer, ist es in jedem Fall immer.
Ja, also das heißt, um das nochmal eigentlich auch zusammenzufassen, als Reisebloggerin bist du schon sensibel für gewisse Reisetrends, dass du jetzt vermehrt auch Anfragen bekommst, Artikel zu schreiben für Magazine, für Podcasts. Da findet ja schon auch ein Austausch statt im Sinne von Printmedien und du als Bloggerin und dass du darin auch merkst, dass diese vermeintliche Nische, die du dich erfunden hattest, jetzt auch viel größeres wird, wo du jetzt auch wahrscheinlich gucken musst, wo positionierst du dich jetzt wieder durch solche Portale, wie nutzt du diese für dich, dass man da flexibel bleibt und die Entwicklung steht beobachtet. Also das hört sich ja schon auch nach einem großen Teil der Arbeit an. Nicht nur ja. Das romantische Reisen und vor Ort sein, sondern einfach auch sehr viel beobachten und
aufmerksam. Ja, schon. Es ist schon auch sehr strategisch. Was mir aber bei den Reisebloggern schon immer recht gut gefallen hat, dass wir auch eher einen Austausch miteinander suchen. Mhm. Ja, so durchaus, ich sage mal, so Branchen, wie die, wo es vielleicht so in Richtung Mode auch geht, wo das eher so ein ziemlich starker Konkurrenzkampf ist und wo man auch dem einen oder wo einer dem anderen nichts gönnt. Da sind wir Reiseblogger schon immer so ein bisschen anders gewesen, was vielleicht auch tatsächlich mit dem Reisen zu tun hat. Ich glaube, Menschen, die viel reisen und viel auf der Welt unterwegs sind, haben einfach generell vielleicht auch ein klein bisschen ein anderes Mindset, was sie mitbringen. Ich tausche mich da auch mit vielen Leuten aus und auch, ja, es ist freundschaftlich vielleicht übertrieben, aber man versucht sich da auch gegenseitig zu unterstützen. Natürlich muss man am Ende immer gucken, wo bleibt man auch irgendwo ein Stück weit selbst, aber das ist, glaube ich, schon nicht ganz so heftig, auch jetzt wie in anderen Branchen tatsächlich.
Ja, du hast uns da gerade einen tollen Einblick gegeben in all das, was du tust und einerseits zeigt, wie du aus deiner Leidenschaft einen Beruf gemacht hast und andererseits, dass man sich von all der ausgestellten Reiseromantik nicht blenden lassen sollte. Affiliate-Links, Suchmaschinenoptimierung und Reisetrends und Planung machen einen wesentlich größeren Teil deiner Arbeit aus. Ich finde auch speziell deine Ausführungen zur Corona-Krise haben einmal mehr gezeigt, dass das Reisen etwas sehr Kulturelles ist, das sich ständig wandelt und die Form des Reisens und speziell auch ihre Darstellung ja immer eng mit Medien verknüpft sind.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, war super spannend.
Ja, ich fand es auch super schön, hat Spaß gemacht.